Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter. So, damit mache ich den Topf jetzt hier voll, denn aus der Handwerkskammer Koblenz, da wo ich selber meinen Meister gemacht habe, wo ich auch Dozentin bin an der Meisterschule, habe ich schon mit dem Geschäftsführer Ralf Hellrich gesprochen. Jetzt sitzt aber auch der Präsident hier bei mir, Kurt Krautscheid. Ich freue mich. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank, bin gerne da.
Ja, ich habe dich ja auf der Meisterfeier erlebt, wo ich eingeladen war bei euch in der Kammer und habe dich reden hören und dachte so, boah, es ist so cool, was du sagst, es trifft voll. Also man hat richtig gehört, es kam aus dem Herzen, so wie du es gesagt hast, und es hat mich auch total abgeholt und deswegen finde ich es total cool, dass wir heute über ein sehr schönes Thema sprechen, was auch mir am Herzen liegt. Aber jetzt wollen wir erstmal ganz normal anfangen. Nach Fest kommt ab. Woher kennst du diesen Spruch? Hast du eine persönliche Anekdote?
Eigentlich kenne ich diesen Spruch nur aus der Zeit meiner Lehre, wo unser Altgeselle immer diesen Spruch benutzt hat, wenn man ein bisschen Feste versucht hat, was anzuziehen. Aber sonst für mich im Leben, dass mal was zu fest war und dass ich Angst hatte, dass was ab ist, kann ich nicht sagen. Nein.
Ja, für alle, die es nicht wissen, du bist Dachdeckermeister.
Ich bin Dachdeckermeister.
Genau, weil weiß man ja vielleicht Betrieb. Manchmal auch nicht. Mhm. Okay, und was hat dich ursprünglich ins Handwerk gebracht und was hält dich bis heute dort?
Also ins Handwerk gebracht hat mich eigentlich der Umstand, dass ich mich nach der Schule kein bisschen selbst um ein Ausbildungsblatt bemüht hatte. Und dann hat mein Vater Fakten geschafft, hat also gesagt, du kannst lernen, was du möchtest, aber bis dahin wird hier nicht rumgesessen, sondern so lange kannst du mit mir in Betrieb gehen. Der hatte den Betrieb vorher schon, mein Vater. Und da bin ich wie ein Ferienjobber eine Zeit lang mitgegangen, habe dann aber gesehen, was unsere Jungs mit den Händen machen können. Und das hat mir so sehr imponiert. Und dieses Arbeiten an der frischen Luft bin ich dabei geblieben. Und ich muss sagen, bis heute, ich würde es wieder machen. Also auch wenn junge Leute irgendwo sind und die fragen danach, wieso bist du Dachdecker geworden? Oder ich würde es wieder machen, weil der Beruf komplett erfüllend ist. Und diese Momente, die ich selbst erlebt habe in meinem Leben, merke ich jetzt bei unseren jungen Lehrlingen, die wir haben. Dieses nach einem Arbeitstag reinkommen, zu wissen, was mich geschafft hat, mit Freunden auf die Arbeit fahren. Also wir haben ein ziemlich junges Team. Vielleicht kommen wir nachher noch dazu, warum das bei uns so ist. Aber die Jungs sind total begeistert bei dem, was sie machen. Kann man nicht anders sagen.
Wie groß ist dein Team jetzt?
Wir sind mit 10. Mhm. Und von den 10 Mitarbeitern sind wir mit 2 Meistern und 3 Lehrlingen. Und das andere sind alles Gesellen, ausgebildete Gesellen im Betrieb.
Ja. Wir wollen ja heute in erster Linie uns um das Thema kreisen, gründen, wie ist das Handwerk, wenn man darin gründen möchte, was ist mit den ganzen Regularien, die ja alle zu erfüllen sind. Wenn du so beschreibst, wie du zu deinem Job gekommen bist, auch jetzt in der Rolle natürlich hinten raus noch als Präsident und so weiter, dann hat dein Papa dir das ja wirklich vorgelebt. Trotzdem war es nicht deine persönliche Berufswahl, sondern ja eher, ja, vielleicht Zufall. Von außen gemacht.
Ja, eher Zufall. Und trotzdem, wie gesagt, die Begeisterung, die einen dann ergreift, hat mich dann im Beruf gehalten. Und dann diesen Ehrgeiz da in dem Beruf weiterzumachen, also die Meisterausbildung, zuerst Geselle zu werden, dann Meisterausbildung zu machen, die hat mich eigentlich erst im Laufe des Berufslebens, also während der Ausbildung, so ein bisschen ergriffen und gepackt dazu. Und ich muss dazu sagen, im Moment habe ich ja, oder haben wir bei uns so ein kleines bisschen Sonderfall in unserer Betriebsnachfolge. Mhm. Und deshalb kann ich auch nicht mehr sagen, mein Team zu Hause mit 10 Mitarbeitern, sondern wir haben vor 6 Jahren einen jungen Mann zu uns bekommen im Betrieb, der hat die Ausbildung bei uns gemacht, auch durch ein Praktikum in Betrieb gekommen, dann die Ausbildung bei uns gemacht und jetzt die Meisterprüfung vor 3 Jahren Meisterprüfung gemacht und ein richtig guter junger Mann, taffer junger Mann, war auch in seinem Meisterjahrgang der Beste auf der Mainer Meisterschule. Bei uns in der Handwerkskammer unter den in dem Jahr über 700 Meisterschülern war er der Beste. Wobei man sagen muss, es spielte da keine Rolle, welche Noten da sind, sondern ein junger Mann, der andere junge Menschen begeistert. Deshalb haben wir drei Lehrlinge. Der war zweimal auf einem Berufstag bei uns in der Realschule nebenan. Und jedes Mal kommen danach Praktikanten zu uns und wollen den Beruf ergreifen, weil er so authentisch rüberbringt, wie er selbst auch so die Freude an dem Beruf gefunden hat. Und wir haben dann versucht, eine Nachfolgeregelung bei mir im Betrieb zu finden. Eigentlich so ein Thema, wovon wir in der Kammer ja auch dauernd erzählen und ich auch anderen Betriebsinhabern zuhöre, wie sie organisieren wollen, manchmal in der Familie, manchmal halt eben wie bei mir jetzt mit einem jungen Mann, der von außen dazukommt. Und da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Und dann haben wir überlegt, Nachfolge ist aus steuerlichen Gründen und Betriebsbewertung und also einen jungen Mann da schon zu hohen Kosten zu zwingen, bevor er einsteigt ins Selbstständigsein. Und da war die Überlegung, wir gründen einen Neubetrieb parallel zu dem alten. Und dann habe ich leider kennenlernen müssen, was wir viele, viele andere immer schon erzählen, wie schwierig in Deutschland eine Neugründung ist tatsächlich. In dem Fall eine Neugründung basierend auf dieser alte Firma von uns, oder meine alte Firma von uns, die wir hatten. Und am 21. November letzten Jahres waren wir beim Notar und wollten zum 1.1. neu anfangen. Haben wir dann auch gemacht. Am 1.1. den Betriebsinhalt, also Ware, Maschinen, an die neue Firma verkauft und die Mitarbeiter komplett übernommen. Mit Übernahme aller Rechten und Pflichten übernommen, komplett übernommen in die neue Firma. Also für einen Außenstehenden hat keiner was gemerkt. Die Firma ist sozusagen weitergelaufen. Nur am Briefkopf unten hätte halt eben stehen müssen, Betriebsinhaber, nicht mehr Kurt Krautschert alleine, sondern Kurt Krautschert und Peter Dinkelbach, so heißt der junge Mann. Und dann mussten wir aber feststellen, dass zum 1.1. von 21. November bis 1.1. sind ja 6-7 Wochen. Ja. Und das ist in Deutschland leider viel zu kurz. Wir haben nach Karneval die letzte Steuernummer bekommen, um endlich unseren Briefbogen drucken zu können und ab da erst Rechnungen schreiben zu können. Und wenn man mal überlegt, dass sogar eine Kontoverbindung nicht eher funktioniert, bis man rechtlich eine Steuernummer hat, haben wir eigentlich die ersten 2 Monate immer noch auf Kosten der alten Firma weitergearbeitet. Wahnsinn. Wenn da jetzt keine alte Firma hinter gewesen wäre, hätten ein junger Mann sowas alleine gründet oder 2 junge Menschen sowas alleine gründen, die wären ziemlich aufgeschmissen. Also da habe ich mal merken müssen, wie viele Regeln man einhalten muss, von wem man zuerst eine Nummer haben muss, wieder zurück und hin und her. Und ich habe schon, und glauben Sie mir, die bei uns im Hause, die Damen haben sich bestimmt Mühe gegeben dabei. Und wir haben unsere Mitarbeiterin da von der Betriebsberatung mit im Boot gehabt und also schnellstmöglich alle Unterlagen immer zur Verfügung gestellt und trotzdem hat es so lange gedauert. Also das war für mich schon fast ein bisschen beschämend, weil politisch sagt man immer, oder wir von der Kammer ja auch, wir reden dann ja, wir brauchen Übernehmer, wir brauchen Neugründer, wir brauchen, und dann ist es so schwerfällig, unglaublich.
Warum ist das für dich beschämend?
Ja, weil wir eigentlich da sitzen und wollen, Betriebs ist ja eins unserer Themen, in den nächsten 5 bis 8 Jahren, glaube ich, übergeben 1/3 der Betriebsinhaber ihre Betriebe und wir machen Werbung dafür, nicht nur neu gründen, sondern übergeben, übernehmen, also alles wird an steuerlichen, rechtlichen Möglichkeiten da ist und einen Betrieb weiterzuführen mit einem, ich sage jetzt mal selbst, einen guten Ruf, gute Mitarbeiter. Wir haben in unserer Kundendatei über 4.000 Namen drinstehen. Also so einen Betrieb zu übernehmen, ist ja bestimmt auch zwar eine Verantwortung, aber auch eine große Freude. Und dann ist es fast beschämend zu sehen, wie in der Republik die Mühlen mahlen. Also ganz schlimm. Okay. Mir fehlt da irgendwie so dieses, wir reden alle drüber, dass es mit Tempo weitergehen muss, junge Leute sowas machen. Und ich meine, manchmal auf den Amtsstuben interessiert das keinen Menschen.
Also und dabei geht ja wirklich Umsatzflöten, ne? Also wenn man das, du hast gesagt, es waren jetzt ja auch 3 Monate dazwischen, bis ihr die ersten Rechnungen schreiben könntet. Also je nachdem, wird man dann ja auch vorsichtig und sagt, okay, funktioniert das Ganze? Vielleicht werden dann ja auch Dinge sogar wieder rückabgewickelt, wenn man, wie du sagst, nicht so eine Firma im Hintergrund hat.
Ja. Und sehen Sie mal die,
oder, Sie mal die
Markt,
Sie, ne?
Ja, ja. aber sieht man auf die Marktsituation, die wir jetzt haben, wenn jetzt wirklich zwei junge Menschen neu gegründet hätten in diesem Jahr, die Baustellen sind da, die Arbeit ist da, wir haben ein paar große Baustellen, Flachdächer, wo wir Materialien brauchen, jetzt kommt dieser Golfkrieg, jetzt gibt es Produkte für uns, die mit Flachdächern zu tun haben, die zurzeit weder bestellt werden noch erworben werden können.
Du meinst die Gase vor allem, ne, die durch die Straße von Hormuz nicht durchkommen?
Ja, für uns sind die Rohölprodukte, also Bitumen.
Bitumen, richtig.
Bitumenbahnen, Flachdachbahnen, also Produkte für Flachdächer zu machen. Mhm. Und da wir drei Aufträge hatten, für größere Flachdächer zu machen, haben wir im März, da spielt jetzt vielleicht ein bisschen die Erfahrung eine Rolle, haben wir direkt reagiert und die Sachen gekauft schon dafür. Krass. Jetzt habe ich für drei Baustellen die Materialien da liegen und der Lieferant berechnet die natürlich. Wenn ich jetzt nicht die alte Firma oder unsere neue Firma, nicht den Kurt Krautscheid im Rücken hätte, der jetzt sagen kann, okay, wir nehmen die Finanzkraft der alten Firma und regeln das damit, dann müssten jetzt zwei junge Menschen oder ein junger Mann jetzt zur Bank laufen und sagen, also pass mal auf, ich muss jetzt mal 200.000 Euro haben, ich muss Materialien vorkaufen. Da sagen die, da bring mal deinen Vater, da soll man sein Haus beleihen, ja, oder bring irgendjemanden mit, der da, solche schwierigen Situationen, wir reden immer darüber, selbstständig machen, Betriebsnachfolge, aber wenn man in die Realität dann reinkommt, auch noch in so einem Jahr, wobei die Zinsen für dieses Geld zu leihen wären billiger als die Mehrkosten, die man jetzt tragen müsste, ab Mai können wir wieder Ware bestellen. Krass. Und ab dann wird die bestimmt 10-15% teurer sein. Mhm. Wenn man sie überhaupt bekommt, wenn es nicht einen ganzen kompletten Engpass gibt. Und so, das sind so die spannenden Dinge. Und glauben Sie mir, wenn ich mache da manchmal in der Firma Witze drüber, aber da ist ein 26-jähriger junger Mann, der hat jetzt auf einmal einen ganzen Haufen Schulden am Bein, ja, und hat noch nicht die ersten Rechnungen geschrieben nach 2-3 Monaten. Und ich kann den immer wieder beruhigen oder dann auch belachen, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, dazu zu regeln. Aber da muss man auch mal nachdenken, wie ist die Finanzausstattung von jungen Menschen, die in der Republik bei uns was gründen wollen. Mhm. Vielleicht müssten wir da auch mal über die Grenzen ein bisschen gucken und auch über eine ISB-Bank, die wir bei uns haben, eine Gründerbank, Gründerdarlehen rauszugeben, die zinsgünstiger sind und die auch nicht mit Sicherheiten hinterlegt sein müssen. Also das war für mich ein deutliches Zeichen, und unser Hauptgeschäftsführer, den Ralf, kennst du ja, Ralf Hellrich, und der hatte auch am Samstag einen Artikel bei uns in der hiesigen Zeitung, wo es genau darum geht, junge Menschen damit besser auszustatten mit Finanzmitteln, dass sie da auch wirklich was machen können.
Ja, und die Resilienz auch solche Höhen und Tiefen auszuhalten, ist ja auch, wenn man frisch selbstständig ist, ja auch noch nicht da. Nur du guckst jetzt zurück auf viele Jahre Erfahrung und sagst, okay, komm, das kriegen wir hin. Ihr habt noch den Background mit der alten Firma, aber das kann ich mir vorstellen, wenn man da so jemanden nicht nebenstehen hat wie dich dann, der einen beruhigt und sagt, wir kriegen das schon hin, glaube ich, geht einem da auch schon mal der Stift, oder?
Ja, ja. Und auch mehr dafür werben, wirklich jetzt junge Menschen ruhig zu uns zur Kammer zu kommen. Wir haben bei uns im Haus in der Betriebsberatung wirklich gute Frauen und Männer sitzen, die ja auch ein Riesenstück der Lebenserfahrung haben, die in so Situationen auch schon mal weiterhelfen können. Und wenn es nur psychologischer Beistand ist. Ja. Also jetzt geht die Welt ja nicht unter, aber das wird jetzt erstmal dauern, bis in einem halben Jahr, bis die ersten Früchte der Arbeit da sind und man sagen kann, jetzt sieht der junge Mann auch mal, dass man davon auch leben kann, so ungefähr. Mhm. Also das ist schon nicht so ganz einfach, ja.
Jetzt hast du ja schon zweimal gegründet. Das eine hast du von Papa übernommen, das andere hast du eine Neugründung daraus gemacht. Was ist der Vergleich von diesen beiden Situationen?
Die erste Situation war natürlich eine komplette Übernahme im Haus, in der Familie. Da redet man natürlich ganz anders drüber. Dann versucht man auch alle Vorteile so ein bisschen auszunutzen. Da hat man gesagt, okay, damals war Vater und Mutter mit im Betrieb. Dann haben wir gemeinsam eine GmbH gegründet aus dem Einzelunternehmen. Und um das ein bisschen charmanter zu machen, diese GmbH-Anteile dann übernehmen zu können, ohne dass man dann eine neue Gründung machen muss. Also in den 80er Jahren, war ja 85. Und war natürlich ein ganz anderes, als es jetzt ist. Man muss sich auch als Betriebsübergeber auf die jungen Leute einlassen. Also Ich mache das gerne. Ich habe eben schon mal gesagt, der Peter ist ein ganz taffer junger Mann. Und ich habe auch, ist auch so ein Teil, was dazu gehört, viele junge Menschen bei mir im Betrieb, die einfach wert sind, dazu machen. Natürlich hätte ich sagen können, in 2 Jahren steht eine Woche vor Weihnachten in der Zeitung, vielen Dank, liebe Kundschaft, für die Treue und bemüht euch um einen bekannten Dachdecker hier in der Gegend oder sonst irgend sowas, hätte er noch 2, 3 Namen drunter geschrieben, hätte gesagt, vielen Dank, auf Wiedersehen. Es gibt aber so ein paar Gründe, die einfach dagegen sprechen. Die guten jungen Menschen, die ich bei mir im Betrieb habe, der Peter ist es auch wert zu machen. Dazu kommt natürlich auch ein bisschen Verantwortung der Kundschaft gegenüber. Wenn man so lange mit Menschen zusammengearbeitet hat, die Vertrauen in den Betrieb stecken. Und ich habe die letzten 5 Jahre auch schon mal so beiläufig gehört. Hör mal, Kurt, wie sieht denn das aus? Denn was mit dem Dach? Wie lange kannst du in Garantie geben? Ach, sage ich, 30 Jahre mal locker. Dann lachen die. Aber wie lange kann man tatsächlich machen? Und wir haben auch wirklich große Betriebe als Kunden bei uns, die da ein bisschen drauf gucken. Und wenn ich dann einen jungen Mann mitbringe, wo ich sagen kann, also hier, guckt euch an, der ist es wert, der macht das Ganze weiter, ist da ein großes Maß an Beruhigung zu spüren, muss man wirklich sagen. Gerade jetzt in so einer Zeit, ich merke, bei uns im Umfeld haben 1, 2 kleinere Dachdeckerbetriebe zugemacht, tatsächlich. Und jetzt kommen Kunden und die rufen ganz freundlich an, Herr Krautschett, unser Dachdecker, Sie haben es ja schon mitbekommen, der hat ja zugemacht, zum einen haben wir die Möglichkeit, bei Ihnen Kunde zu werden. Also das ist jetzt eine Situation, wie ich sie von vor 30 Jahren wirklich überhaupt nicht mehr kenne. Jetzt fragen die Kunden nett an. Früher hätten die einige nett gesagt, hör mal, willst du bei mir arbeiten oder lass es? Aber man wird nett angesprochen, kann den Kundenkreis erweitern, also die Grundlage für den neuen Betrieb. Die Füße werden immer breiter, muss man sagen, wo der Betrieb jetzt draufstehen kann.
Schön. Ja, das, was du sagst, ich stelle das auch fest. Ne? Der Arbeitsmarkt dreht sich in einer rasenden Geschwindigkeit. Plötzlich werden Handwerker, die kommen jetzt auf die Kategorie, die Ebene des Facharztes, ne? Mit kann ich bei Ihnen einen Termin bekommen, weil mein Rücken und so. Ne? Ja. Und da kommen wir jetzt hin, was ich sehr charmant und zugleich auch ein bisschen süffisant finde, wo ja sonst immer das Handwerk, das dreckige Handwerk, ne, so, und ach, du bist nur Handwerk, du hast nur eine Ausbildung gemacht. Plötzlich hat das eine ganz andere Bewertung. Ist ja noch nicht bei allen angekommen, aber bei all denjenigen, die einen Bedarf haben, ne, weil es eben das Dach muss gemacht werden oder das Auto repariert, keine Ahnung was, dann kommt das jetzt. Und das finde ich eine total schöne Entwicklung. Nimmt das Peter auch so wahr? Du hast gesagt, er ist 26, das heißt, er ist ja dann, weiß ich nicht, vielleicht mit 16 in die Ausbildung gestartet, ist jetzt seit 8 Jahren dabei.
Später in der Ausbildung gestartet, weil er Abiturient ist. Ja. Er hat also Abitur gemacht und musste sich sogar die letzten 2 Jahre in der Schule dafür erklären, warum er ins Handwerk geht. Ja. Also er war ein guter Mathe- und Physikschüler, sogar ein richtig guter, glaube ich. Und die Lehrer haben alle gesagt, warum gehst du ins Handwerk? Du musst studieren. Und dann hat er mir gesagt, was wollen die von mir? Ich möchte aber mit den Händen arbeiten. Ja. Und ich nenne immer, oder ich versuche dem Peter auch das so ein bisschen rüberzubringen, dass trotz der wirtschaftlichen Situation, die wir im Moment haben, also Dachdecker, Heizung, Sanitär, Elektro, bei denen sieht es ähnlich aus wie bei uns. Also die Kunden bewerben sich fast um den Handwerker. Mhm. Deshalb merken wir auch nicht in den Betrieben direkt jede Krise, dass wir mehr Kosten haben durch Energie und was alles, aber alles klar. Aber jetzt vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren war ich in Mayen auf der Meisterschule der Dachdecker und auf der Freisprechungsfeier und da habe ich da auch eine Rede gehalten und war nachher, ist draußen ein Imbiss und ein Bierstand ist da und da stand ich an dem Bierstand und war mir einen Tränk holen und dann hörte ich mit einem Ohr, standen 3 junge Meister. Die waren natürlich jetzt voll mit Adrenalin, die haben gerade den Meisterbrief bekommen und jetzt steht die Welt offen und können machen. Und da sagte einer zum anderen, ja, aber ich bewerbe mich da nicht um den Kunden. Der Kunde muss sich doch um mich bewerben. Und da sage ich immer, ein bisschen Demut tut der Sache auch ganz gut. Also wenn wir im Moment die preisliche Entwicklung sehen und was Menschen für ein neues Dach oder für eine Teilsanierung oder Dämmmaßnahme, was Menschen dafür bezahlen müssen, glaube ich, steht in allen jungen Leuten, die auch jetzt, ich gönne denen wirklich, die kommen jetzt in den Arbeitsmarkt, der ist komplett anders als bei uns damals. Aber ein bisschen Demut tut gut und immer schön dran denken, wir sind immer noch Dienstleister und der Kunde muss am Schluss auch mit unserer Arbeit einverstanden sein, um dieses Geld zu bezahlen dafür. Und Glauben Sie mir, ich fahre mit jedem an. Katrin, Entschuldigung.
Ja, ich habe eine Strichliste. Ja, bei 5 Strichen musst du mich auf ein Getränk einladen.
Mache ich glatt. Ich fahre mit jedem Angebot, was ein bisschen größer ist. Angefangen von der Garagensanierung über Hausdachsanierung, Anbauten. Also wo zu schnell mal 3.000, 4.000, 5.000 Euro sind, lade ich die Leute zu mir ins Büro ein oder ich fahre hin und erkläre denen das Angebot. Mit der Post zu schicken, ist ein kapitaler Fehler. Die Leute machen das Angebot auf, gucken auf die letzte Seite und sehen die Summe, setzen sich erstmal hin und sagen, ja, hat der sie denn noch alle?
Ja.
Man muss wirklich, ich lade die Leute ein, zu uns in die Firma kommen, die alle, die ein größeres Angebot bekommen und auch alle, wenn wir eine Rechnung geschrieben haben, egal ob die günstiger oder teurer wird, die kommen zu uns und wir erklären alle Positionen, warum, was, wie geworden ist. Damit der Kunde wirklich weiß, warum er dieses Geld bezahlen muss, ist dasselbe, ich sage auch immer, eine Bemusterung. Stell dir vor, du musst an so einem kleinen Farbklecks ein Auto aussuchen, macht kein Mensch. Der will ein Auto mal gesehen haben. Und genauso geht es der Kunden bei uns auch. Also wieder zurückzukommen auf die jungen Menschen, die ein bisschen Demut vor dem, was wir machen und auch dieses Wissen drum oder dieses sich bewusst werden, dass man Dienstleister ist.
Augenhöhe würde ich mir hier wünschen. Ne? Also wir haben uns lange beklagt im Handwerk, dass uns die Augenhöhe fehlt. Und jetzt dürfen wir die Wippe nicht auf die andere Seite schlagen lassen. Das, glaube ich, ist hier nachher der Schlüssel. Das, was du gerade beschrieben hast, wie man auch mit dem Kunden umgeht und wie du das machst mit Angeboten, mit Rechnungen, sind ja auch Dinge, die man nicht in der Meisterschule lernt. Eine Meisterschule, die grundsätzlich ja auch möchte, dass danach die Menschen in die Selbstständigkeit gehen, in die Nachfolge gehen. Sind das nicht genau wie auch Führungsthemen, die ich zum Beispiel immer noch mal irgendwie on top mache, indem ich andere Sachen zusammenstauche, sind das nicht Themen, die wir eigentlich bräuchten in den Meisterschulen?
Ja, es gibt so 2, 3 Sachen, wenn wir über Strategie im Betrieb reden, wie es jetzt weitergeht die nächsten Wochen, was man wie machen muss, wie lange, so gerade in der Zeit jetzt, wo es schwierig ist, an Material zu kommen, zu auskömmlichen Preisen, wie weit man im Voraus auch Baustellen vorplanen muss, wie man Finanzen organisieren und planen muss, sagt der Peter immer zu mir, jetzt war ich der Beste auf der Schule und sitze hier und hab keine Ahnung. Ja. Also auch dieses mit einem Steuerberater kommunizieren, die BWAs jeden Monat mal so ein bisschen auswerten, im richtigen Leben. Wir haben wirklich gute Meisterausbildung und ich bin froh, dass wir bei uns im Handwerk, wenn ich jetzt zu einem Industriemeister gucke, ja auch diesen Teil 4 haben, wo es auch um die Ausbildung junger Menschen geht. Damit sind wir schon gut vorbereitet. Aber manchmal, also im Gegensatz zu dem Wunsch, europäisch diesen Meisterbrief so ein bisschen abzuwerten und zu sagen, den braucht kein Mensch. In England und USA kann sich auch jeder selbstständig machen. Das sage ich manchmal auch das Gegenteil. Nach einer Meisterschule wäre vielleicht so eine Betriebswirt im Handwerk gar nicht so verkehrt, um wirklich so dieses tägliche Management in den Betrieb. Ein junger Meister wie jetzt der Peter, der ist ja eigentlich der beste Handwerker bei uns im Betrieb. Einkäufer, der ist der Vertriebler, der muss zum Kunden fahren, Angebote machen, alles klar machen. Der ist der Ausbildungsmeister, der hat 10 Positionen, die in größeren Betrieben von verschiedenen Menschen besetzt werden. Und die muss der junge Mann alle selbst machen. Und der wächst ja jetzt auch nicht mit 1 oder 2 Mitarbeitern, sondern der hat direkt 10 Mitarbeiter. Und dieses alles unter einen, ich glaube schon, dass der ziemlich unter Druck steht. Deshalb versuche ich auch, den Druck auf der anderen Seite so ein bisschen wegzunehmen. Dass ich sage, komm, mach du, ich kümmere mich drum. Aber sind noch Sachen, die man auf einer Schule natürlich alles nur theoretisch lernen kann, nicht im richtigen Leben. Deshalb, also junge Menschen, die einen Betrieb übernehmen, sollten sowas tatsächlich auch ein bisschen über ein Jahr betrachten. Also reinspringen und sagen, so, raus jetzt, Alter, ich mache das jetzt alleine, nicht so richtig gut. Mhm. Dafür gibt es viele Sachen, die ich ja genauso lernen musste. Ich habe es genauso gelernt deshalb, also ich, bei uns wird es funktionieren, da bin ich überzeugt von, weil die Rahmenbedingungen bei uns im Betrieb tatsächlich gut sind. Aber viele Sachen, die ich jetzt im Moment auch mitnehme, wenn wir irgendwie von der Handwerkskammer auf Berufsmessen sind, auf Ausbildungsmessen und junge Menschen danach fragen, auch nach Betriebsübernahmen oder so, habe ich jetzt eine ganze Menge zu erzählen. Ja.
Lass uns nochmal bei der Gründung bleiben. So wie du das beschreibst, wie du mit Peter sprichst, was ihr zusammen da so hin und her werft, wirst du ja auch von ihm wahrscheinlich auch als eine Art Mentor wahrgenommen oder seid ihr… Wie seht ihr euch gegenseitig? Seid ihr Geschäftspartner? Seid ihr, oder was ist die versteckte Rolle?
Ja, eigentlich alles ein bisschen. Auf der einen Seite, und jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen, ich bin dem Peter eigentlich stattschuldig, was mein Vater mit mir gemacht hat. Mein Vater hat zum 01.01.85 haben wir die neue Firma gegründet und damals habe ich schon mit EDV angefangen tatsächlich. Das war ein Bernsteinmonitor und ein Rechner, der nannte sich 8086er. Ja. Der ist heute im Museum vielleicht zu betrachten. Und sagt mein Vater immer, Junge, davon habe ich keine Ahnung, lass mich da raus. Und der hat vom 01.01.85 keine einzigen Auftrag mehr angenommen, vergeben. Wenn ich in der Firma morgens die Arbeit erklärt habe, der hat kein einziges Mal reingeredet, überhaupt nicht. Wenn ein Kunde, sogar seine guten Kunden, die er hat, in den Hof kamen, hat er gesagt, mich nicht fragen, da vorne steht der Fragen. Und diesen Respekt, den der mir gegenüber hat, und ich war damals 24, muss ich so posthum meinem Vater ein Riesenkompliment machen, dass er so gemacht hat. Aber genau das, glaube ich, bin ich jetzt dem Peter auch schuldig dafür, dass ich eher derjenige bin, der da ein bisschen den Lastner sieht. Und wenn er Stress mit was hat, dann nehme ich mich eben ein bisschen zurück und kann er machen. Und versuche auch so hinter den Kulissen ein bisschen, wenn irgendwo ein bisschen Hektik aufkommt, zu beschwichtigen. Also zum einen, wenn ich jetzt nicht versaue, hört er mir auch lange zu. Das, wenn ich aber nur mit besser wisse, also das geht überhaupt gar nicht. Und Ratschläge sind ja auch Schläge. So, deshalb also ein bisschen, ich nehme mich zurück, so gut es geht. Und wenn mein Rat gebraucht wird, wir haben noch unter den 10 sind noch 2 Ältere. Das sind bis zum einen der alte Meister und wir haben noch einen Altgesellen. Und wir sind eben, ich nenne immer die Auslaufmodelle. Wir kümmern uns so ein bisschen um uns, wir beiden Auslaufmodelle, und lassen die jungen Menschen ein bisschen um sich da kümmern. Aber ganz spezielle Rolle ist mir auch bewusst. Aber der Peter ist auch ein Dorfsjunge. Der kommt aus einem Nachbardorf, der ist selbst so groß geworden wie wir alle. Der ist, und das ist der Unterschied vielleicht auch zu einer großen Stadt, unser regionales Umfeld. Die Leute kennen sich, die Eltern untereinander kennen sich, ich kenne seine Eltern. Der war tatsächlich bei meiner Tochter in der Klasse am Gymnasium. Daher kenne ich ihn wirklich schon lange. Und der mich und das Umfeld drumherum ja auch schon lange. Und deshalb funktioniert das. Aber er muss sich auch natürlich ein bisschen Mühe geben. Das macht er auch, muss ich sagen.
Kannst du dich noch an den Punkt erinnern, als du Peter zu dir geholt hast? Hat er vielleicht vorher sogar selber darüber nachgedacht, zu gründen? Und wie kamst du zu dem Gedanken, dass ihr das so löst?
Also mir war der Gedanke schon sehr viel früher bewusst, aber ich habe mich zurückgehalten, weil ein junger Mann, der noch niemals seinen Gesellenbrief hat, der war in der Lehre schon der Überflieger. Aber einen Lehrling zu fragen, hör mal, kannst du dir vorstellen, bei mir in Betrieb einzusteigen, würden wahrscheinlich überfordern. Deshalb habe ich mich immer vorhin zurückgehalten, habe schon mal so ein bisschen gespaßt oder gefrotzelt so drumherum. Aber irgendwann, und das ist auch nicht bei einem Gespräch passiert, sondern einfach so, indem ich ihm immer mehr ein bisschen Verantwortung übergeben habe und ich dabei auch gemerkt habe, dass alle Leute im Betrieb ihn akzeptieren. Die Jungen wie die Alten akzeptieren Peter, wenn der was sagt, weil er mit seiner Leistung auch hinterlegen kann. Der ist gut, der Junge, der, und was der sagt, kann er. Er verlangt von dem anderen nicht das, was er selber auch kann oder machen würde. Dem ist auch eine Arbeitsstunde morgens oder abends mehr völlig wurscht. Und dann lebt er wirklich konsequent. Deshalb hat er eine hohe Akzeptanz im Betrieb. Und daraus ist das Ganze erwachsen. Und dann habe ich ihn auch mal hier und da mit in der Arbeitsvorbereitung für größere Baustellen dann mal mit im Büro geholt. Dann habe ich gesagt, Peter, komm, setz dich mal. Überleg dir, was wir für die Baustellen da brauchen. Du musst sie ja machen. Dann sollst du auch wissen, dass alles da ist, was du brauchst. Schau mal so auf diesem Weg. Und dann ist es nachher, ich will ja nicht sagen, wir haben den faktisch adoptiert, aber meine Frau ist ja mit im Betrieb bei uns, das ist eine gute Seele im Betrieb tatsächlich. Und das funktioniert wirklich. Und das ist ja auch ein kleines bisschen im Handwerk immer über das hinaus, was man sich in einem Konzern vorstellt, wenn ein neuer Chef kommt. Also hier, das ist ja ganz was anderes. Das ist ja, mit Familie drumherum, mit, man kann auch in so einem Betrieb oder Büro, wie wir es jetzt haben, auch nicht privat und Firma immer unterscheiden. Der hat schon mal unbewusst oder bewusst Einblick in unsere privaten Themen. Und wenn er mit seiner Freundin telefoniert, bekommen wir das genauso mit. Dann ist ja jetzt kein abgeschotteter Raum oder so. Also im Handwerk ist es schon ein bisschen mehr als das reine Übergeben oder Übernehmen, wenn man so eine Nachfolgeregelung macht.
Wenn du jetzt einen Tag, ja, was wärst du denn dann, Minister für Arbeit wärst und auf das Thema Gründung guckst und du dürftest heute eine Sache verändern, die ab morgen gilt. Was wäre das?
Ich würde einen vom Land eingesetzten Kümmerer erfinden.
Was Kümmerer. Heißt das?
Also wir haben damals, als die ganzen Flüchtlinge zu uns kamen, war dieses Wort des Kümmerers schon mal da. Und dann haben wir uns zum Beispiel in der Handwerkskammer ja auch als Kümmerer mehr oder weniger, aber jemand, der Einfluss auf Behörden hat. Wir von der Kammer können ja immer nur Ratschläge geben und sagen, der nächste Schritt muss dahin gehen, beantragen. Und wenn du vom Amt die eine Bescheinigung hast, kannst du die zum Finanzamt schicken. Das können wir von der Kammer, können Ratschläge geben. Aber ein installierter Kümmerer, wo die Sachen zusammen, jetzt nicht eine Person, aber so ein Stab an Menschen, die sich ernsthaft um junge Menschen kümmern, die sich entweder neu gründen wollen, die auch ein kleines bisschen Ratschlag geben können, die sollen keinen Steuerberater ersetzen und auch kein Finanzamt oder auch nicht unser Haus ersetzen, aber ganz klar ein Zettel, wo drauf steht dann und der zusagen kann, wenn du das abgibst, zwei Tage später hast du das und da kannst du das machen und dann das. Also das wäre wirklich was ich machen würde.
Das gibt es ja nicht vom Land, sondern es sind auch diese freien Gründungsberater, die ja genau sowas machen, ne? Die eine To-Do-Liste haben, mit was ist zu tun, aber du sagst auf Landesebene, was ist der Unterschied?
Ja, Landesebene, wie Land das vielleicht auch auf die Kommunen weiter verpflichten kann, das müssten wir wirklich ausprobieren, wie das ist. Aber es müsste jemand sein, der Einfluss, der Macht und Zugang hat. Also der sagen kann, ich sage das jetzt und in zwei Tagen hast du das. Und alle Berater, die drumherum sind, ob das vom Land dieser freie Berater ist, auch eine gute Sache, muss ich auch sagen. Bei uns im Handwerk bräuchten wir nicht unbedingt, weil wir das bei uns in den Handwerkskammern haben. Wir sind ja flächendeckend im Land vertreten, sage ich mal einfach. Aber der Unterschied ist tatsächlich, die Ratschläge zu geben und eine Liste auszuhändigen und zu sagen, so und jetzt geh mal los. Bei all dem, was auf so einen jungen Menschen, wenn jetzt einer zum 1.1. gründet und der will ins Berufsleben kommen, stellen sich jetzt junge Gründer, die mit IT-Branche, mit irgendwas zu tun hat. Achso, Striche.
Der Mann strich, der dritte.
Liebe Katrin, stell dir vor. Und ist halt eben der Unterschied, wenn da einer ist, der sagen kann, das ist die Reise, in 10 Tagen kannst du dich in Deutschland anmelden mit deinem Unternehmen, dann weiß das jeder und dann hätte der junge Mann das, oder die junge Person das auch aus dem Kopf und kann sich um seine neue Idee, die er hat, was er loslegen will und so schwelt immer noch, oh je, ich kann heute gar nicht auf diesen Termin fahren, ich muss ja beim Amt fahren, den Zettel da noch abgeben und so. Mhm. Also das wäre so eine charmante Idee, die man machen könnte, ja.
Ich habe vor 2 Wochen eine Veranstaltung moderiert, da ging es auch ums Thema Mut zur Gründung und wir hatten nach einer Paneldiskussion noch ein paar Fragen aus dem Publikum und eine fragte tatsächlich, wo habt ihr den Mut hergenommen, einen Businessplan zu schreiben? Also wirklich ja sehr, sehr früh, ne, mit habe ich überhaupt den Mut, sowas mal in Worte zu fassen. Da fängt es ja schon an. Was würdest du sagen, was würde passieren, wenn mehr Menschen A, den Mut hätten zu gründen und B, alles schneller und unkomplizierter gehen würde. Was würde passieren?
Wir würden einen Trend wieder umkehren können. Also, ich nenne mal diesen Trend, ist so was, was wir jedes Jahr bei der Meisterfeier bei uns erleben. Du warst ja selbst da. Es sind jedes Jahr zwischen 680 und 720 junge Menschen, die einen Meisterbrief machen. Und die fragen wir natürlich, was habt ihr vor zu machen? In den Kursen bei uns so unterschwellig. Und vor 10 Jahren wollten 70% der jungen Menschen, die bei uns waren, sich selbstständig machen.
Wow.
Und 30% nicht. Die hatten einen anderen Plan, Industrie oder weitermachen. Und jetzt hat der Trend sich exakt umgekehrt. Jetzt sind 30% junge Menschen da, die sich selbstständig machen wollen und 70% nicht. Natürlich fragen wir dann, bitte, warum ist denn das so? Genau alle diese Dinge. Der Mut fehlt, weil man Überregulierung, wenn ich mal aufschreiben müsste in so einem Betrieb, wie das jetzt ist, bei mir, was ein Betriebsinhaber, welche Dinge auf den einprasseln, von Lieferketten, Nachweispflichten, ja, über Zeitdokumentationen. Mhm. Bei uns in den Baugewerken ganz, ganz schlimm, die ganz täglichen Dokumentationen über, für die Berufsgenossenschaft, über Sicherheit. Und wir hatten, als Beispiel nenne ich immer ein kleines Erlebnis von Peter. Wir hatten einen Mitarbeiter der Berufsgenossenschaft bei uns sitzen, der uns unterstützen sollte. Den hatte der Peter angerufen, der kam in Betrieb. Und dann hat der Peter voll und stolz erzählt, was er schon als Unterweisung im Betrieb gemacht hat für die Mitarbeiter. Ja, egal was der sagte, sagte der Mitarbeiter, ja, vor Gericht reicht das aber nicht, muss mehr machen. Wir müssten theoretisch jeden Morgen, die Jungs, wir haben ja nicht nur Großbaustellen, nach einem Sturmschaden, nach einem Großregenereignis, dann fahren wir morgens los mit 10 Leuten und 3, 4 Kolonnen und fahren Notreparaturen machen. Müsste ich theoretisch zu jedem dieser Bauvorhaben, wo wir hinfahren, eine Unterweisung schreiben. Völlig unmöglich. Geht gar nicht. Also nach dem Gespräch mit diesem Menschen, da sagte Peter, ich glaube, wenn er mir das vorher sagt, jetzt hätte ich mich nicht selbstständig gemacht. Okay. Ich sage, Peter, sagst du das jetzt als Gag oder ernst? Nee, er sagt, er ist ein bisschen ernst dabei. Mhm. Man überfordert die jungen Menschen komplett mit Pflichten, Nachweispflichten, Dokumentationspflichten und alles mit einer solchen Strenge, die dahinter steht, fast mit Verlust, du stehst vom Staatsanwalt, wenn du das nicht machst, wenn da irgendwas passiert. Also die Eigenverantwortung unserer Mitarbeiter komplett auf diesen jungen Menschen, der da jetzt sitzt und 10 Leuten die Arbeit geben will. Und dieses in diese Haftung zu nehmen, einen jungen Mann, bei der Summe der Dokumentations- und Nachweispflichten, also das ist schon sehr, sehr schwierig. Und ich verstehe, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe, dass dieser Trend sich umgekehrt hat. Man hört ja nur noch, du musst. Wenn ich erzähle, wenn wir morgens losfahren, wir haben 3 Lehrlinge bei uns im Betrieb. Wenn ich morgens mit 2 Lehrlingen auf eine Umdeckung fahre, dann schmeißen wir montags morgens Dach runter. Und habe ich schon Politikern bei uns erklärt. Der sagt, schmeißen wir morgens Dach runter. Dann sehen wir, dass da 2 Sparren faul sind. Oh je, was denn jetzt? Auswechseln, Sparren auswechseln, also die ganze Holzhohlfahren auswechseln. Kann man vorher nicht sehen, wenn ein Dach zu ist. Und dann ist 4 Uhr nachmittags, dann ist die Regelarbeitszeit zu Ende. Manchmal fangen wir auch um 6 oder 5 schon an, wenn ein heißer Tag ist. Dann ist die Arbeitszeit zu Ende. Ich habe 2 Lehrlinge bei, die muss ich nach 8 Stunden auf den Stein setzen und sagen, sitzen bleiben, ihr dürft jetzt nicht mehr arbeiten. Das Dach steht auf und dann ziehen dunkle Wolken auf. Was sagst du meinem Kunden? Mhm. Also die Regelarbeitszeit ist jetzt rum. Ich muss dokumentieren, dass wir jetzt aufhören zu arbeiten. Und wenn das Wasser heute Abend unten an der Tür rausläuft, macht die Tür auf, dass das schön rauslaufen kann. Ja. Also fern jeder Realität. Und einen jungen Menschen jeden Montagmorgen mit einem Bein in den Knast zu stellen, wann ist uns das passiert? Mhm. Wann ist uns das passiert, dass wir sagen, und wir haben ja alles dafür. Wir haben Berufsgenossenschaften glaub mir, liebe Katrin, es ist unser höchstes Gut, unsere Mitarbeiter. Und da tut jeder alles dafür und sagt, nimm einen Gurt mit, nimm einen Feuerlöscher mit, pass auf, wenn du da so nicht hochlaufen kannst, komm zurück, hol eine andere Leiter, hol einen Steiger, hol einen Kran, mach irgendetwas, wenn das anders nicht geht. Aber diese Pflichten und Verantwortung immer wieder auf den Betriebsinhaber abzuwälzen, ist schon sehr, sehr schwierig. Und ich traue mich manchmal gar nicht auf Berufsveranstaltungen, auch jetzt bei uns Dachdeckern. Ich schimpfe da immer sehr laut über diesen Zustand, den wir haben, denn irgendwann ist uns das ja mal passiert, das hatten wir früher so nicht in dem Umfang. Und dann denke ich immer, wenn du zu laut schreist, da kommt gar keiner mehr. Und wenn Eltern das mitbekommen, dann sagen die mir, warum soll mein Sohn das denn machen, wenn du schon sagst, wie du am Verzweifeln bist. Jetzt haben wir auf der einen Seite, haben wir eben drüber gesprochen, wie sehr dieses Image, gerade für uns, dass der Kunde schon sagt, wann kommst du vorbei, dass ich einen Kaffee hinstellen kann. Ich freue mich so, wenn ihr kommt, alles ist toll. Und dieses Image ist ja wirklich besser geworden. Und das merkt man auch im Selbstverständnis bei meinen Mitarbeitern. Da merkt man wirklich, dass die, wenn die von der Kundschaft kommen, haben Trinkgeld bekommen und ich rede nach mit den Kunden. Ich gebe immer weiter an meine Jungs, wenn die Kunden zufrieden waren und sagen, Mensch, ihr wart klasse, die haben Spaß gehabt mit euch. Und auf der anderen Seite wird diese Latte, diese Pflichten übernehmen zu müssen, Dokumentationspflichten. Ich nenne mal ein Beispiel. Meine Frau ist bei mir im Betrieb die Dokumentationspflichten. Wir müssen ja nachweisen, dass wir alle Unterlagen vernichten nach einer gewissen Zeit. Ja. Dafür ist also die Datenschutzbeauftragte bei mir im Betrieb oder bei unserem Betrieb ist meine Frau. Jetzt haben wir so einen Satz, den wir unter jedes Angebot und jede Unterrechnung drunter schreiben. Das mit dem Kunden zusichern, die Daten werden nur benutzt für, ist bei uns sehr lange, wir können die auch 10 Jahre liegen lassen, wir brauchen die Daten ja, wenn eine Reparatur wäre.
Genau.
Also nicht so tragisch. Aber nach 10 Jahren stehen wir eigentlich da, da müsste meine Frau zu mir sagen, so, mein lieber Freund, wir haben den Kunden mitgeteilt, wir vernichten die Daten. Kann ich gar nicht. Wenn ich eine Rechnung löschen will, muss ich meinen EDV-Anbieter anfragen, der schaltet mir eine Taste frei, da kann ich mithilfe dieser Taste eine Rechnung löschen. Wenn der mir die Taste freischaltet, muss der zuständige Finanzamt informieren, dass der mir die Möglichkeit gibt, Rechnungen zu löschen. Jetzt kann ich mir überlegen, hätte ich mit Finanzamt auf den Hals oder unterschlage ich einfach meinen Kunden, dass mir die Daten sowieso nicht löschen können. Also da, an der Stelle erfährt man diesen Irrsinn dieser ganzen Verordnungen und Regeln, die irgendwann gegeneinander laufen und gar nicht zu machen sind. Und so dat, und weißt du, wenn der Peter jetzt mal ein halbes Jahr selbstständig ist und der all diese ganzen netten Schwierigkeiten da mal sieht, dann sitzt er natürlich auch da und sagt, warum habe ich das überhaupt gemacht? Ja. Ich werde bei Laune halten, also das werden wir wahrscheinlich hinkriegen. Aber ich verstehe, warum junge Menschen in manchen Situationen sich halt eben nicht so gerne selbstständig machen würden. Obwohl viele dazu geeignet wären und machen können. Wir haben sehr, sehr viele, und wir erleben nicht bei jeder Meisterfeier, so tolle junge Menschen, die es machen können und die so voller Tatendrang sind und so voller Elan. Und deshalb ist es manchmal so schade, dass sich nicht mehr da in die Selbstständigkeit begeben wollen. Mhm. Gerade da, wo in unseren Gewerken, sage ich jetzt mal, Zukunft noch möglich ist. Mhm. Andere Gewerke haben wir, Bäcker, Fleischer, Nahrungsmittel, da finden wir gar keine Nachfolger mehr.
Da habe ich einen Gedanken, was du gerade beschrieben hast mit der Imageproblem. Und ich, also einer meiner Lieblingssprüche ist, das Handwerk hat kein Imageproblem, sondern ein Realitätsproblem. So, das kannst du auf ganz viele Dinge übertragen. Ne? So, jetzt habe ich den zweiten Gedanken. In einem Teilzeitkurs bei mir fiel auch mal von einem Meisterschüler der Satz mit, man steht sowieso mal mit dem halben Bein im Knast oder mit einem Bein im Knast. Ne, so in der Meisterschule. Das finde ich auch schon mal irre, dass die das da schon so präsent haben. Ja. Und den dritten Gedanken, den ich hatte, auch ich frage ja immer, was ist deine Motivation, den Meistertitel zu erwerben? Und in den Teilzeitkursen sind dann ungefähr 3/4 der Leute, die sagen, ja, ich möchte mehr Geld verdienen, ich möchte im Unternehmen aufsteigen. Und die restlichen 1/4 sagen, ich möchte mich selbstständig machen. In den Teilzeitkursen aber, die ja dann wirklich über Jahre hinweg begleitet laufen zum Job, sind fast 100%, die sagen, dass sie sich selbstständig machen wollen. Also vielleicht ist es tatsächlich ja auch ein Prozess, den man begleiten muss, ne? Ja. Der auch langsam gären kann, langsam wachsen kann. Und dass man da vielleicht nochmal mehr ansetzt und sagt, okay, wir brauchen vielleicht wirklich nochmal mehr Realität in den Teilzeitkursen. Da ist die Quote hoch von denjenigen, die es machen wollen. Und die dann nochmal gesondert an die Hand nehmen und eben genau diese Dinge auflöst, die du jetzt alle angesprochen hast, die eigentlich einen davon abhalten würden.
Ja, wenn man jetzt überlegt, dass vor 10, 15 Jahren jungen Menschen erst den Meisterbrief machen konnten, wenn sie 3 Gesellenjahre voll haben.
Ja.
Vielleicht waren diese 3 Jahre nützlich, um ein bisschen näher an die Realität ranzuwachsen und soweit auch ein bisschen, man bekommt ja mehr Lebensalter oder sonst was. Aber auf der anderen Seite, und das muss ich immer gegen unsere Betriebe, gegen die alten Betriebsinhaber immer verteidigen, mittlerweile dürfen die jungen Menschen ja ziemlich direkt nach dem Gesellenbrief auch die Meisterprüfung machen, genau, wenn sie sich das ändern. Hat natürlich einen Vorteil, erstens mal gegenüber den Studenten, die dann irgendwann ja fertig werden, muss ein junger Mann oder müsste ein junger Mensch bei uns 3 Jahre warten, bis er endlich auf die Meisterschule kann. Gut, in den 3 Jahren verdienen die erstens mal Geld. Die lernen in den 3 Jahren vielleicht mal eine Lebensgefährtin oder Lebensgefährten kennen, mit dem sie Familie gründen wollen. Wenn sie das mal angefangen haben, wird es sehr, sehr schwer, in einen Vollzeitkurs zu gehen, sowas dann zu machen. Deshalb, da ist ein Für und Wider da. Und deshalb, ich weiß ziemlich konkret, dass in Mayen auf der Dachdeckerfachschule und auch in einigen unserer Kurse die jungen Menschen, die sich selbstständig machen wollen, wirklich darauf hingewiesen werden, geh nochmal mit dem Meisterbrief zuerst in deinen Betrieb zurück und dann gründest du mal Schritt für Schritt oder beim Übernehmen auch dieses Schritt für Schritt zu machen, damit man da auch mental in so eine Rolle reinwechseln kann. Deshalb, das ist ja nicht so, wenn jemand ein Studium macht, ein Masterstudium macht und danach in den Betrieb als neuer Chef kommt, ist das was anderes, als wenn er ein junger Meister mit 4,25 in den Handwerksbetrieb kommt und soll den jetzt auf gleich ad hoc übernehmen, wo Betriebsabläufe ganz anders organisiert sind als im großen Unternehmen.
Ja, also ich muss auch nochmal korrigieren. Ich habe eben gesagt, zweimal Teilzeitkurs habe ich gesagt. Ich meinte, das ist ein der Crashkurs, den man ja so schnell durchhuscht, in Vollzeit auch. Ne? Und da sind 75%, die sagen, ich mache das für mehr Geld, damit ich einen besseren Rang in der Firma habe. Und der Teilzeitkurs, der begleitend ist zum Berufsalltag, da sind fast 100% Leute, die sagen, ich möchte mich selbstständig machen, die auch kleiner sind, ne? Viel kleiner. Das ist ja echt interessant, trotz gewerkeübergreifend, zumindest in dem Teil, den ich unterrichte. Ich finde es ganz spannend, was du sagst, und ich, nicht jeder ist ja auch für eine Selbstständigkeit gemacht, für eine Gründung gemacht. Ja, auch wenn man einen Meistertitel hat, nicht jeder muss ja irgendwie auch Unternehmer werden, sondern die Verantwortung mit einem Meistertitel und auszubilden ist ja trotzdem da und kann ja auch gut sein. Was glaubst du, was könnte passieren, wenn jetzt doch plötzlich, also wenn das wieder umschlägt und viele Leute selbstständig werden wollen, was passiert dann?
Also, im besten Falle könnten wir es wirklich schaffen, viele, viele der gut gehenden Betriebe, die es jetzt gibt, zu übergeben, zu übernehmen. Das wäre der beste Fall dabei, weil da hängen ja auch so viele Dinge an so einem Betrieb dran. Die ganzen Familien, die dann, die meisten Mitarbeiter, die ich im Handwerk so kenne, die sind zufrieden mit ihrem Job, mit ihrer Firma zufrieden. Ja. Und umso besser wäre, sowas übernehmen zu können oder übergeben zu können, würde der Sache natürlich helfen. Erst recht in Gewerken, wo ein großer Maschineneinsatz nötig ist, der zu übergeben wäre und nicht, wo dann ein ganzer Laden unter der Hand verkauft werden muss, zu schlechten Bedingungen, wo nachher Betriebsgebäude leer stehen, die eigentlich übernommen werden müssten. Es gibt immer viele, viele Gründe, einen Betrieb zu übernehmen, ist aber auch der Übergeber ein bisschen in der Pflicht, selbst früh noch drüber nachzudenken. Wir versuchen also schon, wenn wir wissen, der Betriebsinhaber ist 50 oder älter, da hört sich jetzt auch sehr jung an, ist es auch tatsächlich, aber den Weg dahin, den Betrieb auch übergabefähig zu machen, der findet natürlich auch im Kopf der Übergeber statt. Und da bedeutet, die Autos auf dem neuesten Stand zu halten, die Maschinen auf dem neuesten Stand zu halten, die Ausrüstung der Jungs auf dem neuesten Stand zu halten, weiter Mühe geben, nicht ab 55, ach, der braucht man nicht mehr zu machen oder das ist sowieso alles für die. Also da gehört schon bis immer weiter Gas zu geben, denn einem jungen Mann einen alten Kotten zu übergeben, oder jungen Menschen einen alten Kotten zu übergeben, da muss man sagen, wenn man sich jetzt mal bei Fleischern oder einem Bäcker, wenn es ein toller, moderner Laden ist, der eine tolle Betriebsausstattung hat, natürlich kommen da junge Menschen eher dazu, als wenn eine Bäckerei ist, wenn sie da in die Tür reinkommen und denken, oh, das ist ja noch das Original aus den 50ern, dann ist die Frage natürlich da, ob ein junger Mensch das übernehmen will. Glaube ich dann eher nicht.
Also, ich würde das sogar noch erweitern wollen, was du gerade gesagt hast, du hast das jetzt auf die rein materiellen Dinge ja bezogen, aber du hast eben selber ganz am Anfang gesagt, ihr habt ein junges Team, auch das ist ja wichtig. Also du übernimmst ja keinen Betrieb, wo welche sind, die eigentlich 2 Jahre später genauso gut in Rente gehen wollen können, sondern du brauchst ja auch intern, brauchst du ja auch Nachwuchs und du brauchst ein funktionierendes Team, du brauchst Digitalisierung und all solche Dinge. Es hört ja nicht auf beim Maschinenpark. Ne? Also
nee, die
Nachfolge ist ja deutlich weiter,
richtig.
Genau.
Richtig, ja. Deshalb, also ich würde mir wünschen, da sind noch viele, viele Übergeber dabei, die dieses Thema weiter. Und man muss wirklich auch den Langmut haben und die Geduld haben, vielleicht mal 2 Versuche zu machen. Wenn man feststellt, bei der ersten geplanten Übergabe funktioniert was nicht, kann ja wirklich mal in die Hose gehen, dass man sagt, das klappt mit der Chemie überhaupt nicht miteinander und die Jungs akzeptieren den auch nicht, stellt man nach einem Jahr fest oder irgendwie sowas. Ich selber hatte ja schon mal einen Nachfolger vor einigen Jahren, der ist aber leider krank geworden und im letzten Jahr verstorben. Mhm. Der war 14 Jahre jünger als ich, hätte ein jüngerer Bruder von mir sein können. Wir hatten da schon alles um Weg, war bei der Kundschaft schon alles klar, bei unseren Mitarbeitern. Und dann ist er leider krank geworden. Und daran sieht man auch Dinge, die man gar nicht in der Hand hat, können mal so eine Übergabe scheitern lassen. Und auch die jungen Übernehmer können merken, halt, pass mal auf mit dem Alten, so klappt das nicht. Ist ja tatsächlich so. So ehrlich muss man sein. Und manchmal, wenn so eine Übergabe ist, wie es jetzt bei uns ist, oder eine Neugründung, wie es bei uns ist, kann man über solche Sachen ja auch viel eher reden und sagen, hör mal, das passt nicht mit unser. Aber in der Familie ist das natürlich bedeutend schwieriger.
Ja.
Erstens mal, wenn der Vater feststellt, Tochter oder Sohn können das gar nicht, was ich mit denen vorhatte. Und man muss sowas mit ansehen, unglaublich schwer aus der Nummer wieder rauszukommen. Muss man in der ganzen Familie Fingerspitzengefühl haben. Und das andere gehört manchmal auch bei den jungen Menschen sehr, sehr viel Langmut dazu. Ich habe ja eben erzählt, dass mein Vater von einem auf den anderen Tag, ich weiß, in anderen Betrieben, da ist der alte Meister noch ein halbes Jahr lang hinterherfahren an die Baustellen, hat in die Säle gesagt, was macht ihr denn da? Ja, hat der junge Meister uns eben erzählt, haben wir noch nie so gemacht, machen wir nicht so. Geht garantiert in die Hose. Wenn sowas in der Familie stattfindet, unglaublich schwer aus der Nummer wieder rauszukommen. Ja. Da ist manchmal so eine Neugründung, Fremdübergabe, egal wie man das gestaltet, der einfachere Weg. Bei uns ist es jetzt wirklich so, wenn es nicht funktioniert, werden in einem Jahr die Dinge wieder zurückgedreht. Auf meinen alten Betrieb wird der Peter sicher was Neues anfangen und fertig. Wenn wir uns beide vernünftig anstellen, können wir das wuppen und die Firma läuft die nächsten 30 Jahre noch so, wie sie jetzt ist. Ja.
Und bei dem, was du so beschrieben hast, wie ihr miteinander umgeht, was ihr so für Dinge besprecht, wie sein Blick auf die Dinge ist, wie dein Blick auf die Dinge ist, glaube ich zu vermuten, dass das gut geht bei euch. Sehr reflektiert ja auch auf. Ja, ich drücke die Daumen und wünsche dir natürlich das Beste und Peter auch, weil das ist eine besondere Situation, dann so jemanden wie dich im Hintergrund zu haben, der reflektiert damit umgeht und natürlich auch da Rückmeldung geben kann zu einem Zeitpunkt, der passt oder eben auch nicht. Ne? So, und da auch dann, also den Mund auch zwischendurch mal zu halten, ist, glaube ich, auch eine Königsdisziplin. Ich würde gerne den Podcast mit einer letzten Frage beenden und wäre dir total dankbar, wenn du hier Gründung dabei im Hinterkopf behältst. Und zwar ist die Abschlussfrage, ich wünsche mir für das Handwerk das und du ergänzt den Satz.
Also ich wünsche mir für das Handwerk, dass wir es wirklich schaffen, von den ganzen Regeln und Regulierungen, Dokumentationspflichten, Pflichten, die man bis hin zur persönlichen Einschränkung Pflichten wirklich mal anpackt. Nicht immer auf jedem Stammtischgespräch, auf jeder politischen Kundgebung. Jeder, der irgendwo sitzt, sagt, wir müssen schlanker werden, Dokumentationspflichten abschaffen. Und in Wirklichkeit geschafft hat noch keiner. Und jetzt sieht es ja tatsächlich so aus in Rheinland-Pfalz. Wir haben uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass es jetzt Bundesregelungen gibt, nochmal aufs Land wieder verfeinert werden und jetzt sollen sie wahrscheinlich doch wieder kommen. Also wir sind im Moment, anstatt abzuschaffen, wieder Regelungen am Schaffen. Ich vermisse da die Ernsthaftigkeit und ich würde mir für das Handwerk wünschen, für alles, was wir da haben, für die jungen Menschen, die die Zukunft im Handwerk regeln wollen, sollen, denen müssen wir einfach deutlich machen, ja, da gibt es Entlastungen, die lassen wir nicht alleine und das wäre wirklich mein sehnlichster Wunsch. Damit ist alles andere verbunden. Wir bekommen wieder junge Leute ins Handwerk überhaupt. Wir bekommen wieder junge Leute, die Betriebe gründen oder übernehmen wollen. Also diese Glaubwürdigkeit, endlich Pflichten und Forderungen den jungen Menschen im Handwerk abzunehmen. Das wird allerwichtigste.
Das war doch mal ein Abschlusswort, würde ich sagen. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Kurt. Und du hast die Liste nicht vollgekriegt, ne?
Liebe Katrin, ich merke, ich hab mich noch konzentriert.
Schade drum, würde ich fast sagen.
Ich lade dich trotzdem gerne mal ein.
Super, so machen
wir es. Wir sehen uns ja bestimmt bei den nächsten Meisterfeuern. Bist du schon eingeladen.
Sehr gut, sehr gut. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, dass du so viele ehrliche Einblicke in deinen Betriebsalltag gegeben hast und in auch das, was du darüber denkst, politisch in deiner Position und ja, mit dem, wie es wirklich im Leben, im Alltag stattfindet. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Mach's gut.
Sehr, sehr gerne. Danke dir. Danke.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.